Herr Lux, ein tolles Konzert liegt hinter uns. Und bei aller Professionalität hatte ich das Gefühl, Sie hatten auch als Dirigent unglaublichen Spaß, oder?
Ja, ich glaube, das ist, kann man nicht anders machen bei dieser Musik. Also beide Werke, Bachs Gemurmesse und auf die Missa Omnium Sanctorum von Zelenka. Das ist Musik, die mitreißt und die auch für jeden Musiker, also das immer wieder zu spielen, ist einfach ein Erlebnis.
Ich habe gesehen, die Tenöre im Chor und eben die Bässe haben sich so angelächelt, manchmal haben sie so ein bisschen gelacht. Aber nicht nur die, ich hatte das Gefühl, auch das komplette Ensemble spielt diese Musik unglaublich gerne.
Ja, das ist unsere Herzensangelegenheit natürlich und wir haben die Messe schon auch öfters aufgeführt und dadurch, dass man das Stück schon so gut kennt, man freut sich natürlich auch schon auf bestimmten Stellen und wenn sie dann kommen, dann kann man das irgendwie zusammen genießen und deswegen auch diese Kommunikation ist natürlich, das was man sieht, ist das was man empfindet.
Und Sie empfinden viel bei Zelenka. Sie gehören zu den Dirigenten, die in den letzten Jahren ihn nochmal nach vorne gebracht haben, nochmal verstärkt auf die Konzertpodien gebracht haben. Was fasziniert Sie denn ganz persönlich an der Musik von Zelenka?
Also wenn ich das jetzt ganz persönlich sagen kann, dann ist das natürlich die Emotionalität. Also dass die Musik so sehr persönlich ist von Zelenka. Wenn man seine Musik hört, nach zwei Takte kann ich auch ein Stück, was ich nicht kenne, kann ich nach zwei Takte sagen, ja klar, es muss Zelenka sein. Also seine Handschrift ist so sehr persönlich. Aber die Emotionalität ist so ansteckend, so tief empfunden, dass auch wenn die Stücke oft sehr konstruiert sind, sehr kompliziert, die Fugen, die ganze Polyphonie, aber die Emotionalität, diese ganzen ausgeladenen Affekte, dieses Feuerwerk von Sinnlichkeit und Klangreichtum, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist vielleicht etwas, was Zelenka auch von Bach unterscheidet. Bach hat natürlich auch eine reiche Welt der Emotionen, aber ist mehr die Rationalität steht im Vordergrund. Bei Zelenka steht die Emotionalität in den Vordergrund.
Und doch ist es ja wohl so, dass sich beide gekannt haben, auch geschätzt haben. Es wird berichtet, dass Bach ihn zu sich nach Hause eingeladen hat. Was glauben Sie denn, warum haben die sich gegenseitig so geschätzt?
Ich glaube, große Künstler können auch die Kunst schätzen, die sie nicht selber vertreten. Also Zelenka wird oft bezeichnet als böhmischer Bach. Das stimmt nicht. Zelenka ist Zelenka und Bach ist Bach. Genauso wie man von Bach nicht sagen kann, das ist der deutsche Zelenka. Die vertreten zwei verschiedene Welten. Und natürlich, das hängt auch damit zusammen, dass Zelenkas Musik der katholischen Kirche gewidmet ist und also überwiegend und die von Bach natürlich für die lutherische Konfession. Nur die Kunst, die eigentliche Kunst ist nicht jetzt konfessionsgebunden und das haben auch die Künstler damals einfach geschätzt. Ich meine, auch Bach hat öfters in Leipzig in lutherischem Gottesdienst Werke aufgeführt, die ursprünglich für die katholische Kirche komponiert worden sind. Er besaß auch Kopien von Zelenkas Musik, die er wahrscheinlich dann auch in Leipzig aufgeführt hat. Also das gegenseitige Schätzen und das Anerkennen der Qualität, das ist etwas, was einen großen Künstler ausmacht und das waren die beiden Herren zweifellos.
Sie haben die beiden großen Künstler angesprochen, die sich vermutlich als Genies gegenseitig erkannt haben. Warum haben Sie jetzt für das Konzert die G-Moll-Messe von Bach ausgesucht? Eine lutherische Messe, eine verkürzte Messe, wenn man es so sagen will, mit nur Kyrie Gloria und jetzt eben die Missa Omnium Sanctorum, die Allerheiligenmesse von Zelenka. Das klingt ja sehr katholisch.
Ja, natürlich, also die Zelenkas-Messe, also katholische geht gar nichts mehr. Die Messe von Bach, die sogenannte lutherische Messe, ich meine, die Bezeichnung lutherische Messe ist nicht so ganz auch passend, diese Form der Messe wurde auch in der katholischen Kirche damals aufgeführt, das verkürzte Messe, diese sogenannte Gloria-Messe. Und interessant ist, dass natürlich in Leipzig bei großen Festen auch diese Form der Messe aufgeführt wurde mit lateinischem Text, also jetzt auch Gottesdienst wurde dann auch auf Lateinisch gepredigt. Das war auch natürlich kein Problem damals. Aber das, was ich interessant finde bei der kleinen G-Moll-Messe von Bach, Also wenn man ein Werk suchen möchte, was musikalisch am nächsten liegt an Zelenka, dann würde ich sagen, dass das die G-Moll-Messe ist. Nicht nur, dass die Besetzung jetzt genau identische Besetzung ist wie die Missa Omnium Sanctorum oder die späten Messen von Zelenka, also relativ dann klein, nur mit Streichapparat und zwei Oboen, Fagott. Aber die Rolle des Orchesters zum Beispiel, die in Dresden ganz wichtig war, weil das Orchester in Dresden bekanntlich ein fantastisches Orchester war und jeder Komponist wollte die Qualitäten auch zeigen. Und das, auch in der G-Moll-Messe, die zwar nicht für Dresden geschrieben ist, spielt Orchester eine wichtige Rolle. Also auch hat eine fantastische Ritornelle, die virtuos gestaltet sind von dem Orchester. Und die vokale Virtuosität, die man... Ja, es ist vielleicht eine der schwierigsten Messen oder Vokalwerken von Bach. Also jetzt gerade die letzte Fuge cum Sanctu Spiritu ist einfach ein Feuerwerk an Vokalvirtuosität. Und wenn man die beiden Werke hört, wenn man cum Sanctu Spiritu aus der Bachs Messe und cum Sanctu Spiritu aus der Zelenkas Messe hört, irgendwie denkt man, da muss irgendeine Inspiration oder eine gemeinsame musikalische Idee stecken von einem Bild, von einem Heiligen Geist, der über uns fliegt, mit diese fliegenden Gästen, die ohne Ende in der Fuge so vorkommen. Ich finde, diese zwei Werke sind Zwillingswerke irgendwie. So, natürlich, die Bachsmesse ist kürzer, ist keine komplette Messe, aber die Gästen und die musikalische Gestaltung ist sehr ähnlich.
Ist sehr ähnlich. Auf der einen Seite hat man dann trotzdem Bach, Orgelvirtuose, Lutheraner. Sie haben es schon angesprochen, vielleicht eher ein bisschen rationaler, habe so das Gefühl. Und auf der anderen Seite eben Zelenka, Sie können das besser beschreiben als ich. Aber was glauben Sie denn, was verbindet die beiden vielleicht noch musikalisch?
Die Kunst des Kontrapunkts natürlich, die waren beide zwar auf eine Art Außenseiter, aber die ganze musikalische Welt hat sie geschätzt als große Meister des Kontrapunkts. Und Bach war noch dazu bekannt als der größte Orgelvirtuose seiner Zeit. Das haben alle gewusst. Und bei Zelenka ist das eine ganz klare Inspiration von der italienischen Musik, durch die italienische Musik. Und er hat sozusagen die italienische Musiksprache zum großen Teil einfach übernommen und dem einfach Dresdner Geschmack angepasst. Bei Bach wissen wir, dass er auch ganz stark inspiriert wurde von der italienischen Musik, aber er hat das Material auf eine andere Art verarbeitet. Er hat das zu seinem Bild verändert. Auch die Bearbeitungen, die man kennt aus dem italienischen Repertoire, so wie das Stabat Mater von Pergolesi oder die Vivaldi-Konzerte bearbeitet für Orgel oder für Cembalo, wir hören sofort, dass das einfach Bach ist. Das ist irgendwie so, seine persönliche Handschrift ist so stark. Er hat sozusagen die Aspekte der italienischen Musik gedämpft zugunsten von seiner eigenen Musiksprache. Zelenka spricht ganz klar die italienische Sprache. Aber diese Inspiration auch vom Süden, die ist auch bei beiden ganz wichtig.
Beide haben in einer Zeit gelebt, die stark religiös geprägt war, so oder so. Man hat heute Abend gemerkt, dass das Publikum, obwohl wir heute in einer völlig anderen Zeit leben, der Funke übergesprungen ist. Also die Leute haben wirklich gespürt, diese Musik spricht sie direkt an, obwohl es war Latein. Es hat vielleicht auch Glaubensinhalte vertreten, die der Einzelne vielleicht nicht ganz so sieht. Was glauben Sie, warum funktioniert diese Musik, die ja eigentlich für einen Gottesdienst geschrieben war, heute so gut auch in einem Konzert?
Ich finde, das ist die größte Qualität, ich behaupte, der Barockmusik oder der barocken Kunst allgemein, dass die Künstler haben die höchsten künstlerischen Ansprüche gefolgt und die größten Ideale der Kunst gehabt und erfüllt zum großen Teil, zumindest die besten von denen. Aber trotzdem ist die Musik oder die Kunst der Zeit zugänglich geblieben, allen Menschen, ohne auch den Unausgebildeten, auch den Ungläubigen, auch den einfach allen. Das ist genauso, wie man heutzutage in eine Galerie oder in eine Kirche kommt und sieht man ein Altarbild. Vielleicht wissen nur wenige Menschen, was genau da dargestellt wird, welche Heilige was machen, warum das Licht von links nach rechts und nicht von rechts nach links und warum die Taube hier fliegt und nicht in der andere Richtung. Diese ganzen Symbole versteht man vielleicht nicht oder ganz, ganz bestimmt nicht. Und trotzdem steht man da und denkt man, wow, ist das aber wunderschön. Ne? Und das ist ganz was anderes in der modernen Kunst. Irgendeine Kunstinstallation braucht erstmal 5 Seiten Gebrauchseinleitung, damit man irgendwie erstmal verstanden hat, was der Künstler sich so gedacht hat. Und ich glaube, das ist einfach nur einmal in der Kunstgeschichte vorgekommen, dass diese beiden Aspekte, die künstlerische Ansprüche und Zugänglichkeit, eine Harmonie, einen Einklang bilden. Später wurde dann auch die Musik mehr dem Geschmack des Volkes irgendwie angepasst und hat ein bisschen vielleicht an dem Anspruch an künstlerische Qualität verloren. Aber in der barocken Zeit, diese Harmonie ist ganz einmalig.
Sie haben eben schon angesprochen, die Lebendigkeit der Musik, auch die Virtuosität. Kann man Zelenka sich eigentlich ohne historische Aufführungspraxis so lebendig, so glühend vorstellen?
Nein. Das Problem ist bei Zelenka, dass seine Werke zum Teil sehr schwer sind und schwer zugänglich auch für Laienmusiker, sagen wir mal. Also es ist auch, die späten Messen sind zum Teil schwer zu singen als Bachs H-Moll-Messe. Und dadurch, ich glaube, das Problem ist auch, dass die Bachs-Tradition ist vor allem getragen über Jahrhunderte, jetzt seit der Zeit, wann Mendelssohn das erste Mal in Berlin versucht hat, Matthäus Passion und dann auch die Singakademie mit der H-Moll-Messe und so weiter und so fort. Und dann wurde diese Tradition durch die verschiedenen Kantoreien, Laienorchester in kleineren Städten Deutschlands getragen. Das ist eine unglaubliche Tradition. Die wäre mit Zelenkas Musik unmöglich. Und weil die Musik einfach viel zu speziell und die musikalische Sprache viel zu speziell ist und zum Singen oder zum Spielen auch viel zu schwer ist, die Musik. Und deswegen hat Zelenka gewartet und gebraucht diese Pioniergeist der Aufführungspraxis, einfach Musiker, die sich Gedanken machen, wie man diese Musik zum Leben bringen kann und die auch gesehen haben, dass sich das lohnt, die Energie einzusetzen und sich mit dieser Musik sich auseinanderzusetzen, auch wenn es schwierig ist. Und interessant ist, zum Beispiel Hermann Max, also der künstlerische Leiter des Festivals zum Beispiel, der hatte eine der ersten wichtigen Aufnahmen, also für mich war das eine große Entdeckung, als ich sie gehört habe, war die erste Aufnahme von einem großen Oratorium von Zelenka, Gesù al Calvario, was war ein gigantisches, ein fantastisches Werk, was er auf das Licht der Welt gebracht hat und hat auch ganz große Verdienste, auch nicht nur diese, aber auch durch diese Aufnahme für die Belebung der Musik von Zelenka.
Dann ist im Programm davon gesprochen worden, dass Zelenka bei Bach am Tisch war und sie sich unterhalten haben. Wenn Sie die Chance hätten, und das ist meine letzte Frage, mal mit Bach und Zelenka an einem Tisch zu sitzen, was würden Sie ihnen denn gerne sagen oder vielleicht sogar fragen?
Ich glaube, ich würde gar nichts sagen. Ich wäre erstens nicht in der Lage, was zu sagen und zweitens wäre es viel interessant zuzuhören, was die zwei sich austauschen, als meine Fragen zu beantworten.
Vielen Dank.